willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Dieser Podcast ist entstanden aus meinem unerfüllten Kinderwunsch und der Hoffnung, andere Menschen, die auf ihrem Weg verzweifeln oder die Abschied nehmen müssen von ihrem Kinderwunsch, zu unterstützen. Der Podcast soll dich daran erinnern, dass es viele Geschichten da draußen zum Thema Kinderwunsch gibt und du alles, aber nicht alleine damit bist. Schön, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast. Ich freue mich sehr darüber, dass du die nächste Stunde dabei bist, während Anne und ich sprechen. Ich habe eine ganz tolle Gästin, darüber erzähle ich gleich mehr. Erstmal möchte ich Danke sagen. Danke für alle, die sich bei mir gemeldet haben und gefragt haben, ob es mir gut geht oder die mir gute Wünsche geschickt haben. Weil meine letzte Podcast-Folge, da habe ich ja erzählt, dass bei mir ganz schön viel los ist in meinem Privatleben. Und ich möchte einfach Danke sagen. Ihr seid eine aufmerksame und mitfühlende Community hier in diesem Podcast. Das finde ich wahnsinnig schön. Und was soll ich sagen? Wie geht's mir? Ich halte mich, glaube ich, ganz gut. Ich sorge sehr, sehr gut für mich. Ich mache immer wieder Pausen. Ich weiß genau, wann ich nicht mehr kann und wann ich eine Pause brauche, weil ich muss andere Leute stützen und das kann ich nicht tun, wenn es mir schlecht geht. Und also ich halte mich gut. Ich habe natürlich meine Momente, das ist ja klar. Und was mir wahnsinnig hilft, ist, alle Gefühle zuzulassen. Alles darf sein. Wenn mir nach Weinen ist, dann weine ich. Wenn mir nach Tanzen ist, dann tanze ich. Und wenn mir gerade nach irgendwas Süßes zu essen ist, dann esse ich das. Und so komme ich ganz gut durch diese Zeit. Und ich freue mich tierisch auf 2025. Das muss ich auch gestehen. So richtig, richtig doll. Das war ein toughes Jahr auf jeden Fall für mich. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen für alle, die gespendet haben. Den Spendenlink findest du auch in den Shownotes. Und es gibt Menschen, die haben sehr großzügig gespendet. Du weißt, wer du bist, du hörst bestimmt zu. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Das ist richtig, richtig großartig und eine sehr schöne Wertschätzung meiner Arbeit. So, aber jetzt möchte ich ein bisschen was von Anne erzählen. Anne und ihr Mann, die sind noch auf dem Kinderwunschweg. Und Anne ist, ich finde, sie ist eine ganz tolle Frau. Ihr werdet das gleich hören. Es ist ganz wunderbar, ihr zuzuhören. Und sie teilt nicht nur ihre Geschichte mit uns, sondern auch ihre Learnings und ihre Weisheit. Und sie ist dabei so wirklich ehrlich und offen. Und das finde ich so mutig und das hat mich sehr berührt. Sie erzählt von ihrer Fehlgeburt, eine Triggerwarnung. Sie erzählt auch sehr offen darüber, dass diese Fehlgeburt sie und ihren Partner wirklich richtig aus der Bahn geworfen hat. Und das finde ich sehr inspirierend, weil ich ja weiß, dass viele von euch auch Fehlgeburten hatten und manche sich nicht die Zeit genommen zu haben, den Schmerz zu spüren oder völlig verwirrt oder verwundert darüber sind, dass es sie so aus der Bahn wirft. Und du bist damit nicht alleine. Ja, jeder geht damit anders um, der eine so, die andere so. Und alles ist okay. Alles ist richtig. Da gibt es kein richtig oder falsch, ob du viel oder wenig trauerst. Alles darf sein, letztendlich. Anne erzählt auch zum Beispiel, was das für sie mit das Schlimmste an dem Kinderwunschweg ist. Ganz, ganz spannender Aspekt, den ich so auch noch nie gehört habe. Und sie erzählt zum Beispiel auch, warum sie die Kinderwunschklinik gewechselt haben. Das finde ich auch sehr inspirierend, weil so viele von euch denken, sie müssen bei dieser einen Kinderwunschklinik bleiben. Nein, müsst ihr nicht. Diese Kliniken oder Praxen, die bieten eine Dienstleistung an. Und den Dienstleister darf man wechseln, selbstverständlich. Also trau dich, wenn du dich absolut nicht wohlfühlst in deiner Kinderwunschklinik. Und sie erzählt zum Beispiel auch, dass sie und ihr Mann sich gemeinsam Unterstützung gesucht haben. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Zu mir kommen, ich würde sagen, zu 90% Frauen. Und ich freue mich über jede, die kommt. Aber ich wundere mich tatsächlich immer wieder, wo sind denn eure Partner, eure Partnerinnen? Ja, es kommt meistens der weibliche Teil, aber ihr geht doch gemeinsam durch diese Kinderwunschzeit und es berührt ja auch den Partner oder die Partnerin. Und die sind sehr, sehr selten bei mir. Und da möchte ich auch nochmal wirklich für plädieren, nimmt sie auch mit. Ja, und man kann das auch aufteilen. Das mache ich zum Beispiel auch häufiger. Ja, dass ich beide einzeln coache zum Beispiel oder auch mal und dann auch nochmal ein paar Sitzungen zusammen oder wie auch immer, was das Paar halt gerade braucht. Also da nochmal mein Plädoyer. Schultert das nicht nur alleine, wenn du jetzt eine Hörerin bist. Nimm deinen Mann oder deine Frau an die Hand und geht das gemeinsam durch. Das führt im Endeffekt auch dazu, dass ihr besser miteinander kommunizieren könnt und diese Kinderwunschzeit auch gemeinsam stärker erleben könnt. Okay, aber jetzt höre ich auf zu reden und hör dir gerne dieses wundervolle Gespräch an mit mir und Anne. Anne, ich freue mich so sehr, dass du in meinem Podcast bist und deine Geschichte erzählen willst. Herzlich willkommen.
Dankeschön, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ich starte super gerne mit der Frage, weil ich das immer so spannend finde. Wo warst denn du in deinen 20ern? War immer schon klar, mit Mitte 20 zum Beispiel, war immer schon klar, Kinder gehören zu deinem Leben dazu und wo standest du da? Oder warst du auch jemand, ich war zum Beispiel eher jemand so mit Mitte 20, ich wusste noch nicht so recht, ob ich wirklich ein Kind haben möchte. Wo standest du?
Das ist eine schöne Frage, weil ich tatsächlich in jedem Sinne an einem ganz anderen Punkt, Ort, Status stand. Nein, ich wusste überhaupt nicht, dass ich Kinder möchte. Ich habe was anderes gemacht. Ich habe woanders gelebt. Ich hatte damals auch noch nicht diesen fantastischen Ehemann, den ich heute habe. Von daher war mir das zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht klar. Und ich bin keine von den Frauen, die sagt, sie wusste schon immer, sie möchte unbedingt Mutter werden. Das kam ja erst.
Ah, okay. Also ich höre daraus auch mit dem richtigen Partner dann auch. Also bei mir war das immer so, ohne Partner wäre das jetzt nicht mein Ding gewesen zum Beispiel.
Genau, ich habe mir tatsächlich früher nie so groß darüber Gedanken gemacht. Klar, gab es da schon mal einen Partner, mit dem ich länger zusammen war und da fiel das auch mal. Aber da kam nie dieser extreme Wunsch auf. Und tatsächlich erst, als ich meinen heutigen Ehemann kennengelernt habe, vor 5 Jahren haben wir uns kennengelernt und sind zusammengekommen, erst dann haben wir relativ schnell angefangen, darüber zu sprechen und haben nach einem Jahr Beziehung entschieden, wir wollen das. Wir sind ein gutes Match, wir können uns das vorstellen.
Großartig. Also relativ schnell, dass ihr das relativ schnell wusstet. Das finde ich ja immer wieder faszinierend. Manchmal weiß man es einfach. Ne? Dann passt das einfach. Und das heißt, vor 5 Jahren kennengelernt, vor 4 Jahren war dann auf einmal, also wie war das? War das so, du hast einmal, weiß nicht, bis morgens aufgewacht und dachtest so, ja, irgendwie, jetzt geht's los?
Wie genau wir auf dieses Thema gekommen sind, wer damit angefangen hat, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Was ich noch weiß, ist, dass wir dann irgendwann mal immer konkreter gesagt haben, ja, okay, spinnen wir rum oder wie ernst meinen wir es eigentlich? Und dann haben wir gesagt, doch, wir meinen das ernst. Wenn man jetzt zurückrechnet, das war dann tatsächlich auch in Corona-Zeiten, wo man auch sehr, sehr viel Zeit hatte, sich miteinander auseinanderzusetzen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir uns beide wirklich sicher sind, dann gehen wir es an. Vielleicht da noch kurz die Info, wir waren auch nicht mehr blutjung. Also Partner war zu dem damaligen Zeitpunkt, wo wir das entschieden haben, 43, ich war 34. Ja. Deswegen haben wir gesagt, worauf denn eigentlich warten?
Super gut, total toll. Und wann war so der Augenblick oder wann hast du gemerkt, es wird irgendwie doch nicht so easy, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe?
Ich hatte, obwohl ich mir natürlich klar war, dass es eher unwahrscheinlich ist, direkt beim ersten, zweiten, dritten Versuch schwanger zu werden, hatte ich dann doch relativ bald, ich würde sagen so nach einem halben Jahr, nicht mehr so ein ganz gutes Gefühl. Und ich dachte mir, irgendwas stimmt hier, glaube ich, nicht. Ich bin jemand, der sich gerne auf sein Bauchgefühl verlässt und da oft auch richtig liegt. Und wir haben es schon sehr darauf angelegt. Mhm. Und so kam mir also dieses schlechte Gefühl oder ungute Gefühl. Und ich habe das Glück, dass ich einen Partner habe, der überhaupt keine Probleme hat, da irgendwie zu sagen, nein, an mir kann es doch nicht liegen oder sonst irgendwas, sondern ganz, ganz offen und toll mit diesem Thema umgeht. Und so haben wir relativ schnell gesagt, vielleicht lassen wir uns beide mal
Super.
untersuchen.
Ja.
Während Frauen ja regelmäßig zur Frauenärztin in der Regel gehen,
Ja.
sind ja Männer jetzt nicht stets beim Urologen. Also so war jetzt auf den ersten Blick bei mir ohnehin alles in Ordnung. Und dann hat mein Mann sich untersuchen lassen und es kam raus, hier ist ein sehr, sehr eingeschränktes Spermiogramm, was vorliegt.
Okay,
Haben wir dann
wow.
nach circa einem Dreivierteljahr,
Also
war das
relativ zeitnah, das ist ja schon mal gut, dass ihr das zeitnah rausgefunden habt
richtig.
eigentlich,
Heute bin
ne?
ich wirklich
Ja.
froh, dass ich auf dieses Bauchgefühl gehört habe
Ja.
und dass wir schnell geguckt haben, dass wir zumindest da keine Zeit verloren haben.
Ja. Wie hat, also wenn du das erzählen magst, wie hat er darauf reagiert? Das finde ich immer ganz spannend. Und wie hast du darauf reagiert?
Wir haben tatsächlich letztens das nochmal Revue passieren lassen und ich habe zu ihm gesagt, weißt du eigentlich noch damals? Wir haben dann also diese Diagnose von seinem Urologen bekommen und ich weiß noch, als er mir das gesagt hat, war das wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich dachte, wow, jetzt haben wir hier wirklich diese Diagnose und damals hatte ich noch gar keine Ahnung, was bedeutet das denn jetzt? Wie schwierig ist das denn jetzt? Ich weiß, wir haben tatsächlich im Bett gelegen, ich habe angefangen zu weinen und ich war erstmal so unsicher. Und er hat zu mir jetzt vor kurzem gesagt, so genau erinnere ich mich da gar nicht mehr dran. Also für ihn war das, glaube ich, da auch noch gar nicht so ein Problem, weil er ohnehin durch und durch positiv ist und gesagt hat, naja, wo ein Problem ist, da werden wir auch eine Lösung finden.
Schön.
Und dann, das bin typisch ich, habe ich gesagt, gut, dann muss ich jetzt mal gucken, was man machen kann. Bin in die Recherche gegangen und habe mich dann tatsächlich an Freunde gewandt, wo wir nicht genau wussten, aber schon die Vermutung hatten, dass die vielleicht auch ihr Kind mit Hilfe bekommen haben. Und
Ah,
an die
das
haben
ist
wir
ja
uns dann
klug.
gewandt.
Super. Und dann, und es war auch, war das eine Überwindung, weil was ich immer wieder feststelle und auch bei mir damals, das war, es hat mich Überwindung gekostet, mit Menschen darüber zu sprechen. Außer sie waren jetzt ganz eng in meinem engen Kreis, sage ich jetzt mal. War das eine Überwindung oder war das eher so ein pragmatisches, nee, die wissen Bescheid und wir können uns bei denen Tipps holen. Das ist okay.
Ich muss wirklich sagen, für mich und ich glaube, ich kann sagen, für uns war es nie eine Überwindung. Und wir waren uns relativ schnell von Anfang an sicher, wir gehen da offen mit um. Weil ich ganz wichtig zum einen ohnehin finde, dass wir Themen nicht unnötig tabuisieren sollten. Und zum anderen ist das eine Diagnose, für die kann niemand was, für die muss sich niemand schämen. Von daher, nee, ich hatte keine Überwindung auf die Freundin zuzugehen und zu sagen, kann es sein, dass wir das gleiche Thema haben? Und es war eher so, dass die Freundin, an die ich mich gewandt hatte, die waren da immer so ein bisschen unterm Radar, wollten darüber nicht so recht reden, was ich völlig akzeptieren kann. Ich sage nicht, dass mein Umgang der richtige ist. Es war für uns und ist für mich der richtige Umgang.
Ja.
Ich dachte dann eher, ich bin jetzt mal gespannt, ob sie dann uns gegenüber sich jetzt öffnet und sagt, ja, okay, stimmt. Wir sitzen im selben Boot und so war es dann auch. Sie haben uns sofort zum Essen eingeladen und haben gesagt, alles klar, wir erzählen euch unsere Geschichte
Wow.
und nehmen euch die Angst vor diesem Thema. Das war schön.
Super. Richtig großartig,
Ja.
toll. Und ich würde gerne auch mal sofort auf den Punkt eingehen, dass du sagst, ihr wart relativ offen. Das ist eher selten, dass ich das höre tatsächlich, ne? Warum denkst du, ist das so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft immer noch?
Es ist ein Thema, womit ich mich viel beschäftige. Also ich muss vorneweg sagen, ich habe das Gefühl, dass es schon besser wird. Man findet heutzutage auf Instagram immer mal wieder den ein oder anderen Account, der offen und ehrlich ist. Damit meine ich nicht nur Kinderwunsch, sondern diverse Themen, was ich total wichtig und gut finde. Ich glaube aber prinzipiell, dass wir nach wie vor davon geprägt sind, dass Dinge funktionieren müssen, dass man ja auch an Erfolgen gemessen wird. Hast du was, bist du was, auf jeder Art und Weise, egal ob
Stimmt,
das jetzt
ja.
der Kinderwunsch ist, der Job ist, ein gerader Lebenslauf ist, das finde ich schwierig und setzt uns, glaube ich, oft unnötig unter Druck. Plus, auch darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ich bin zum Beispiel auch so groß geworden, du musst dich nur genug anstrengen und genug geben, dann kannst du alles schaffen.
Ja.
Und manchmal habe ich so das Gefühl, vielleicht habe ich deshalb dieses Thema bekommen, um zu lernen, das ist leider nicht wahr. Es gibt Punkte im Leben, da stellst du fest, nein, es kommt nicht darauf an, dass du dich nur gut genug anstrengst, fleißig genug bist, immer am Ball bleibst. Manche Dinge gehen einfach nicht. Und der Kinderwunsch ist einer davon. Und ich glaube, das sich einzugestehen, das ist auch erstmal ein großer Punkt. Da ist vielleicht auch einfach noch nicht jeder.
Ja, das stimmt, absolut. Vielen Dank für diese Analyse. Kann ich nur zustimmen bei beiden Punkten, die du genannt hast. Und wie ging es denn danach weiter, nach diesem Gespräch, nach diesem Abendessen mit euren Freunden? Hast du dich auf die Suche nach einer Klinik gemacht, ne? Oder nach einer Kinderwunschpraxis?
Richtig, wir haben dann, es war relativ schnell klar, ohne Kinderwunschklinik werden wir sehr wahrscheinlich nicht auskommen.
Okay, also das hat ja dann die Ärztin, die Frauenärztin oder der Urologe
Der
schon
Urologe
direkt
hat uns
gesagt.
das
Oh, okay,
so
okay.
gesagt, genau. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht. Wir haben hier in der Nähe eine relativ große Klinik, die man schnell findet in den ersten Google-Treffern, wo die Freunde eben auch waren. Und dann dachten wir, naja gut, dann gehen wir da hin. Man muss dazu sagen, unsere Freunde hatten das Glück, da hat es direkt beim ersten Mal geklappt. Also die hatten glücklicherweise keine lange Reise. Man kann ja schon rechnen, haben nach wie vor eine lange Reise. Wir sind nach wie vor am Ball.
Ja, ihr seid noch dabei, ne? Und wie hast du das empfunden in dieser Klinik? Also es ist ja ganz unterschiedlich, ne? Aber manchmal ist es ja auch ein Schock. Also man ist ja wirklich in der Kliniksituation tatsächlich, finde ich, ne? Also je nachdem, es gibt ja auch kleinere Praxen, da ist es, glaube ich, noch mal was anderes. Wie hast du das für dich empfunden?
Ich weiß, am Anfang fand ich es spannend, weil ich wirklich den Gedanken hatte, rückwirkend, denke ich mir, wow, da warst du zum Glück noch naiv, wusstest nicht, was auf dich zukommt. Am Anfang fand ich es spannend und dachte, ja gut, ich gehe da jetzt hin, ich gucke mir das an, ich mache jetzt, was die sagen. Und ich war eher so freudig, voll Vorfreude, weil ich dachte, die wissen, was sie tun und bald wird uns geholfen sein. Diese Stimmung ist aber ehrlicherweise relativ schnell gekippt, weil ich schnell auf den Boden der Tatsachen geholt wurde und gemerkt habe, was Kinderwunsch eigentlich bedeutet. Wie viele Termine du hast. Also es fing dann eine Odyssee an Terminen an. Es ging ja damit los, dass man erstmal geschaut hat, was gut ist, aber was ich rückwirkend als extrem anstrengend empfand und mich auch in eine schwierige mentale Lage gebracht hat, dass man unendlich viele Untersuchungen an mir dann vorgenommen hat, um erstmal abzuklären, wie sieht es denn bei mir eigentlich aus? Und ich weiß, es wurden schnell dann auch Probleme bei mir gefunden, Schilddrüse, Blutwerte, immer wieder wurde das Gewicht, war ein Thema, wurde bewertet. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich bin ganz oft in Situationen, wo ich bewertet werde. Und auf dem Prüfstand stehe und versucht werde, immer in ein Optimum zu bringen. Das ist medizinisch natürlich nachvollziehbar. Mental ist es aber wirklich schwierig, wenn du hörst, es wäre besser, wenn sie abnehmen, ernähren sie sich gesünder, machen sie noch dies, machen sie noch das. Und ich bin jetzt nicht stark übergewichtig oder habe einen extrem ungesunden Lebensstil. Ich rauche nicht, ich achte schon auf meine Ernährung. Aber es war irgendwie nie genug. Und wenn man das dann ständig hört und ich hatte wirklich teilweise 3, 4 Arztbesuche in der Woche, immer auch mit recht viel Anfahrtsweg. Das hat mich schon in eine schwierige Situation gebracht, dass es dann alles andere mehr als Vorfreude war, sondern ich hatte schnell das Gefühl, okay, das muss ich jetzt hier wohl machen.
Also ein bisschen in so einen Muss-Modus eigentlich reingekommen, ne? Ich finde das total interessanten Aspekt, den habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber so auf dem Prüfstand sein, ne? Das stimmt total, ne?
Das ist für mich tatsächlich ein Thema, was mich wirklich heute noch emotional mit am meisten bewegt und für mich, ich würde fast sagen, der schwierigste Part ist im Kinderwunsch.
Ja,
Dass
verstehe
ich fühle
ich.
mich ständig bewertet.
Ja, auf unterschiedlichsten Ebenen, ne? Also sei es deine Blutwerte, sei es dein Gewicht, sei es was weiß ich, was auch immer du tust, ne? Wie gehst du damit um? Hast du einen Umgang damit gefunden?
bin froh, und das halte ich dieser Klinik wirklich zugute, dass die ein Programm promoted haben, das heißt mental stark, wo man sich registrieren konnte, sogar bei denen mit kostenfreien Zugangscodes, dass man da mal reinschnuppert, Programme, Kurse, direkte Coachings teilweise, wie man ja vielleicht auch wirklich mental gestärkt durch diese Zeit kommt. Und mein Mann und ich, wir haben relativ schnell gesagt, wir glauben, es würde uns gut tun, wenn wir uns Support suchen. Ich bin dann
Schön.
ein bisschen über Umwege auf eine Kinderwunschpsychologin gekommen, die aber witzigerweise auch Teil dieses Programms ist. Und da haben wir uns Coachings, also Termine gebucht, wirklich Therapiestunden gebucht, die wir zu zweit besucht haben, wo wir uns Tipps und Anregungen geholt haben, die uns da einfach begleitet haben. Und das möchte ich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz deutlich machen. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann. Und ich weiß nicht, ob wir überhaupt so gut, in Anführungsstrichen, durch diese Kinderwunschzeit gekommen wären, wenn wir das nicht getan hätten. Also das kann ich nur empfehlen.
Ja, glaube ich. Danke, dass du das nochmal sagst. Das ist mir auch ein unglaublich wichtiger Aspekt. Und also ich habe eine Kooperation mit einer Kinderwunschpraxis und ich habe natürlich in meiner Umgebung auch Kinderwunschkliniken auch angeschrieben und zum Teil nämlich auch eingeladen. Und deren Sorge war, das fand ich ganz spannend, wenn die Leute zu mir ins Coaching kommen, nicht, dass ich ihnen das ausrede, weitere Versuche. Fand ich total interessant. Und dann weiß man aber aus Studien tatsächlich, dass es genau umgekehrt ist. Wenn man Unterstützung hat, mentale, dann ist es eher so, dass die Paare noch weitere Versuche machen. Ne? Also dass es genau umgekehrt ist. Aber irgendwie, manche Ärztinnen haben Angst davor tatsächlich, offensichtlich.
Du sprichst da auch ein Thema an, was uns auch irgendwann immer klarer wurde. Also vielleicht kurz nochmal, um das darzustellen. Wir waren dann also ab 2022 in dieser ersten Klinik, von der ich sprach, haben dort insgesamt zwei ICSIs, also das ist ja der Vollversuch, dass in mir Eizellen angereift sind, die man dann künstlich befruchtet und mir wieder eingesetzt hat. Das haben wir dort zweimal gemacht. Daraus gingen insgesamt vier Embryonentransfers hervor. Sprich, wir haben insgesamt viermal versucht, in dieser Klinik schwanger zu werden. Manchmal wurde mir ein Embryo eingesetzt, manchmal zwei. Leider hat es da nie zum Erfolg geführt. Und diese vier Versuche haben sich über ein Jahr erstreckt. Also das gesamte Jahr 2022 waren wir dort in Behandlung. Je länger wir dort waren, desto mehr hatten wir das Gefühl, es ist ehrlicherweise auch natürlich eine Geldeinnahmequelle. Ich möchte hier auf gar keinen Fall jede Kinderwunschklinik über einen Kamm scheren. Ich glaube, pauschalisieren ist niemals gut. Aber in diesem Fall hatten wir irgendwann uns die Frage gestellt, macht diese Behandlung hier in diesem Fall überhaupt noch Sinn? Geht es jetzt hier um uns und unseren Wunsch, um uns und unsere Diagnose und unseren Weg? Oder kann man mit uns extrem viel Geld verdienen? Und irgendwann haben wir uns wirklich nicht mehr gut aufgehoben gefühlt, weil wir gemerkt haben, diese Klinik expandiert und expandiert und expandiert. Es kommen immer mehr Ärzte dazu. Wir wurden auch überhaupt nicht mehr von ein und demselben Arzt betreut. Das fanden wir nicht schön. Wir hatten
Nee,
stets
verstehe
andere
ich.
Ansprechpartner und wir haben uns nicht mehr wohl gefühlt. Und das Ganze endete dann auch wirklich in einem völlig verrückten Chaosversuch im Dezember 2022. Und dann haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr. Und auch hier bin ich sehr, sehr froh um unseren psychologischen Support, denn unsere Therapeutin hat dann gesagt, überlegt doch mal, möchtet ihr tatsächlich nicht mehr weitermachen, weil eure Reise hier beendet ist? Oder fühlt ihr euch einfach in der Kinderwunschklinik nicht mehr wohl? Sie hat uns, das möchte ich hier auch an der Stelle festhalten, auf keinen Fall gesagt, ihr solltet noch weitermachen, sondern sie hat uns einfach diesen Gedanken mit auf den Weg
Super,
gegeben.
gute Frage.
Ja, und hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass nicht irgendwann in 5 Jahren bei euch die Frage aufkommt, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir in einer anderen Klinik gewesen wären? Und da haben wir uns viel Zeit genommen, darüber nachzudenken und haben dann entschieden, ja, wir fühlen uns in dieser Klinik nicht mehr wohl, aber die Reise ist noch nicht zu Ende. Und so haben wir
Schön.
dann das erste Halbjahr 2023 damit verbracht, eine neue Klinik zu finden
Ah,
und haben die
super.
Klinik gewechselt.
Finde ich auch total einen guten Hinweis, weil ganz oft ist das so in den Köpfen drin, wir müssen das jetzt in dieser Klinik machen. Und in meinem Coaching kommt, dann sage ich das auch immer mal wieder so, könnte vielleicht eine andere Klinik in Frage kommen? Und dann so, ach, ja stimmt, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, können wir ja machen. Okay, ist ja eine kleine freie Klinikwahl, ne? Und das ist, manchmal ist das eine sehr, sehr gute Idee, ne? Und habt ihr jetzt eine Klinik offensichtlich, wenn ihr da noch dabei seid, die besser passt irgendwie zu eurer Energie und wo ihr nicht so das Gefühl habt, dass ihr einfach nur, keine Ahnung, die nächste Nummer seid?
Richtig. Also wie gesagt, wir haben wirklich viel Zeit in die Recherche gesteckt, haben das
Hm.
auch wirklich zu zweit
Schön.
betrachtet, evaluiert. Ich weiß noch, ich habe tatsächlich Übersichten gemacht mit Pluspunkten,
Oh,
vielleicht
wow.
ein paar Parametern, die uns nicht so gut gefallen haben. Und glücklicherweise waren wir uns da sehr, sehr einig, diese Klinik soll es jetzt sein, in der wir jetzt sind. Wir haben uns dafür entschieden, weil die zum einen ein bisschen kleiner ist, zum anderen haben wir da eine feste Ärztin,
Das finde
wo
ich auch
ganz
so
klar
wichtig.
feststeht, wir sind nur bei dieser Ärztin in Behandlung. Und was ich am meisten mochte, diese Ärztin ist, ich finde sie sehr, sehr tough, aber sehr realistisch und doch sehr herzlich und verständnisvoll. Diese Kombination hat mir gut
Ja, tolle
gefallen.
Kombi.
Und sie sagte uns von Anfang an, ich sage hier auch Frauen, wenn das keinen Sinn mehr macht. Dafür wird sie auch in Teilen angefeindet. Aber genau das wollten wir. Wir wollten eine Ärztin haben, die zu uns ehrlich ist.
Super gut.
Und die hat uns dann klar unseren Fall erläutert. Sie hat uns auch eine Übersicht gezeigt, das werde ich nie vergessen, das habe ich geliebt. Ich zeige Ihnen jetzt mal Dinge, die auf jeden Fall bei Kinderwunschbehandlungen helfen, Dinge, die auf gar keinen Fall helfen und Dinge, die vielleicht helfen, die nicht erforscht sind, die noch nicht erforscht
Herrlich.
sind.
Ah, das ist ja toll.
Auf der Seite, die auf jeden Fall helfen, stand gar nichts. Auf der Seite, wo man sicher ist, inzwischen, die nichts helfen, standen einige Sachen und dann standen so drei, vier Sachen bei, weiß man noch nicht genau. Sprich, sie hat auch gesagt, dieser ganze Quatsch, der Ihnen hier manchmal noch aufgeschwatzt wird, das bringt alles nichts, das machen wir hier nicht. Und das fand ich so herrlich, ehrlich. Und
Ja,
da habe ich gesehen,
schön.
okay, das sind Sachen, die haben wir in einer anderen Klinik im letzten Jahr noch gemacht. Und der Punkt ist, man muss einfach Vertrauen haben. Ich weiß nicht, was medizinisch die beste Option ist. Und es gibt wahrscheinlich auch oft mehrere Optionen. Man muss sich für irgendwas entscheiden und man muss da Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen hatte ich da von Anfang an und habe es noch. Und so sind wir auf Anraten noch immer in Behandlung, weil es noch Hoffnung für uns gibt. Und ich muss dazu sagen, wir sind dort auch beim ersten Versuch tatsächlich schwanger geworden. Es hat beim ersten Versuch in dieser Klinik geklappt. Der fünfte insgesamt, der erste, bei
Ja.
dem ich schwanger wurde.
Was war das für ein Gefühl, als du das rausgefunden hast?
Das war ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Wir waren, das war wie gesagt im Sommer 2023, also nach 2,5 Jahren Kinderwunsch. Und es war das erste Mal, dass endlich mal ein positiver Test da war, wir ein positives Ergebnis bekommen haben. Da war es von vornherein mit Einschränkungen. Auch da wieder dieser Prüfstand. Es hieß sofort, die Werte sind nicht ganz optimal. Wir müssen da noch ein bisschen nachhelfen. Wir müssen zusätzliche Hormonspritzen geben. Ich wurde da aber sehr engmaschig getrackt. Ich fühlte mich also auch sehr ernst genommen, sehr gut betreut. Das war schön. Wir haben dann wirklich alles getan, was in unserer Macht stand. Aber dennoch habe ich das Kind dann leider verloren.
Mein
Es
Beileid.
hätte
Schade.
dann nicht sein sollen. Ja.
Super, super schade. Wow, das geht dir natürlich nah, kann ich total gut nachvollziehen. Wie hast du dich aus diesem Tief, aus dieser Trauer wieder rausgeholt, dass du gesagt hast, okay, wir machen weiter?
Das hat wirklich eine ganze Zeit lang gedauert. Das ist auch der Grund, warum sich Kinderwunsch so lange ziehen kann. Zumindest bei uns. Ich denke, es gibt auch andere Paare, denen es so geht. Wir haben natürlich immer darüber nachgedacht oder uns war bewusst, dass Fehlgeburten leider wirklich deutlich öfter vorkommen, als man das so wahrhaben möchte, glauben möchte. Aber ich habe immer gesagt, das wird uns nicht passieren. So böse kann das
Spannend.
Schicksal nicht sein. Ich war wirklich davon überzeugt, wenn wir einmal schwanger werden, dann haben wir es
Dann
geschafft.
klappt's.
Und dann habe ich festgestellt, Manchmal regelt vielleicht Karma doch nicht alles. Manchmal schlägt das Schicksal doch härter zu, als man es wahrhaben möchte. Und das, muss ich sagen, hat erst mir und ein bisschen Zeit versetzt dann auch meinem Mann völlig den Boden unter den Füßen weggerissen.
Glaube
Es
ich.
war wirklich mit Abstand die härteste Zeit im Kinderwunsch, die härteste Zeit für uns als Paar und ich kann für mich auch sagen, die härteste Zeit in meinem Leben. Das war so furchtbar und so schrecklich, dass ich dann auch für mich wirklich beschlossen habe, und jetzt drücke ich hier die Pause-Taste. Es kam dann in dem Fall bei mir alles zusammen. Ich hätte zu der Zeit auch einen neuen Job antreten sollen, auch in einer ganz guten Position, wo ich Führungsverantwortung gehabt hätte, wo ich wirklich sehr on point hätte gewesen sein müssen. Ich habe mich dann zunächst krank schreiben lassen, habe mich dann beraten lassen auf beruflicher Ebene und nochmal auf therapeutischer Ebene und habe beschlossen, nein, ich trete jetzt hier von allem zurück. Ich habe den Job dann nicht angetreten, bin in meinen alten Job zurückgekehrt. Ich habe gesagt, ich nehme jetzt die Zeit für mich. Tatsächlich habe ich
Großartig.
mit einer Coachin zusammen ein Kärtchen entwickelt, was hier auch immer noch an meiner Wand hängt, wo ich selber draufgeschrieben habe, ich erlaube mir eine Auszeit zu nehmen.
Großartig.
Und diese Auszeit habe ich mir genommen und dann auch mein Mann sich genommen, weil es uns wirklich nicht gut ging. Das Schwierigste in dieser Phase war, normalerweise ist es in einer Beziehung so, es geht einem nicht gut, der andere springt irgendwie ein, kümmert sich um Alltägliches und spendet Trost und Kraft. Wenn aber das Paar einen gemeinsamen Schicksalsschlag erleidet, dann sind beide so ausgeschaltet. Und dann habe ich erst gemerkt, wie komplex das Ganze ist. Ich habe so sehr Hilfe gebraucht. Meinem Mann ging es aber selber so schlecht, dass er vielleicht auch gar nicht so gut in der Lage war, mich zu trösten. Gleichzeitig habe ich dann gesehen, mein Mann geht so schlecht. Ich wollte ihn trösten und war selber nicht in der Lage. Es war durch die Bank weg einfach nur furchtbar.
Wahnsinn.
Und ich kann sagen, in dem Fall war es so, so gut, dass wir von vornherein offen mit dem Thema umgegangen sind, weil mein gesamtes Umfeld, privat und auch beruflich an der Ecke, wo es sinnhaft war, sicher nicht mein ganzes Kollegium, aber die Engsten und auch meine Vorgesetzten wussten Bescheid. Und es hat total gut getan, weil ich mich dann nicht lange erklären musste, sondern weil Menschen einfach Bescheid wussten. Und ich hatte auch das Glück, dass ich so viel Liebe aus meinem Umfeld bekommen habe. Das war großartig. Und mich hat irgendwann mal jemand gefragt, wie kann man denn aus all dem noch irgendwas Positives ziehen? Und tatsächlich, auch wenn ich gerade sagte, das war die schlimmste Zeit in meinem Leben, war das vielleicht auch mit eins der schönsten Learnings in meinem Leben, dass ich verstehen konnte, was tut Menschen in furchtbaren Situationen gut? Wie kann man mit Menschen umgehen, denen es so schlecht geht? Und auch einfach, ich habe seitdem dieses Verständnis, da kann man nichts besonders Schlaues sagen. Und das ist auch okay. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr eng mit meiner Schwester, die leider auch nicht hier in Deutschland lebt, sondern weit weg, die irgendwann zu mir gesagt hat, Anne, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich dir sagen soll. Mir fehlen die Worte. Und ich habe zu ihr gesagt, es ist okay, mir fehlen auch die Worte. Und manchmal haben wir einfach nur zusammen geweint. Aber zu wissen, dass da Menschen sind, denen du nicht egal bist und die an dich denken, das hat schon gereicht.
Wahnsinn. Ich danke dir fürs Teilen. Ich bin gerade selbst total irgendwie berührt, weil ich mich jederzeit sehr gut da reinversetzen kann, ne? Es ist ja, wenn man das miterlebt hat, das macht was mit einem und man ist, also wie soll ich sagen, man ist danach anders. Also man ist nicht mehr die Person von
Ja.
davor. Das ist auf jeden Fall so, ne? Weil ich finde, wenn man dann so eine Trauer erlebt, ja, da kann man Learnings draus ziehen. Ich habe durch meine Trauer ganz viel über mich selbst gelernt. Was hast denn du über dich selbst gelernt? Kannst du das schon sehen?
Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich über mich etwas gelernt habe. Ich habe aber festgestellt, dass ich ganz klare Vorstellungen und Wünsche davon habe, wie ich mit mir selbst umgehen möchte. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr tough ist, der, wie gesagt, so aufgewachsen ist. Du kannst nur alles erreichen, wenn du nur fleißig genug bist. Und ich habe gelernt, dass ich mit mir selber sanfter sein möchte und dass es auch geht, mit sich selber sanfter zu sein. Ich habe gelernt, dass es völlig okay ist, sich eine Auszeit zu nehmen, dass
Das
das
finde
immer
ich
geht.
toll. Ja.
Man muss sich das nur selbst erlauben, aber es geht immer, es gibt immer da einen Weg. Und dass es total sinnhaft ist, sich zu überlegen, wann brauche ich Hilfe und möchte die annehmen. Und nach wie vor gibt es aber Parts, die ich bewusst alleine machen möchte. Das ist auch okay. Aber da bin ich vorsichtig mit mir und gucke, überforderst du dich nicht selbst? Sind die Aufgaben so, dass du sie alleine bewältigen kannst? Und ab und an hinterfrage ich mich, warum möchtest du das eigentlich selber machen? Ich glaube, man kann sagen, ich bin mit mir selbst viel mehr im Austausch.
Schön, ja.
Und oftmals, weil das vielleicht jetzt auch so kryptisch klingt, aber ich stelle mir oftmals die simple Frage, wie würdest du jetzt mit einer Freundin in der Situation umgehen? Was würdest du einer Freundin raten? Mit der wärst du auch nicht so streng. Behandle dich selbst wie deine allerbeste Freundin. Das hilft mir oft total gut.
Super gut.
Und was ich gelernt habe oder was komplett weggegangen ist, ist auch die Angst vor Trauer oder schlechten Situationen. Ich habe gemerkt, ich denke gar nicht mehr so viel drüber nach, wenn ich weiß, es geht jemandem schlecht. Oh, was kann man da jetzt sagen? Sollte man dem jetzt schreiben oder nicht? Ich schreibe da einfach oder ja, meistens schreibe ich, rufe mich an und schreibe ganz oft, ich denke an dich.
Super schön. Das reicht schon.
Das reicht
Ne?
schon. Und
Ja.
ich glaube, ich habe da noch nie was Blödes zurückgekriegt. Ganz oft
Natürlich
kommt,
nicht.
danke,
Ja,
das
glaube
gibt
ich.
mir Kraft, das gibt mir
Ja.
Mut, das tut mir gut.
Ja.
Das, ja, ist ein schönes Learning daraus.
Ja, das glaube ich dir. Dankeschön. Wow, ich finde es so großartig, dass du auch ganz bewusst damit warst, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt diesen nächsten Karriereschritt nicht. Der steht offensichtlich gerade nicht an.
Ja.
Ne? Das finde ich sehr, sehr großer Respekt dafür, finde ich ganz, ganz toll.
Dankeschön.
Ich glaube ja, dass, ich bin nicht ganz sicher, ich habe letztens noch mit einer Freundin geredet, die lange in England gelebt hat. Und die, zumindest da in ihrer Bubble, muss man natürlich dazu sagen, die Trauerverarbeitung ganz anders wahrgenommen hat als in Deutschland. Also mehr in Gemeinschaft sozusagen, mehr Empathie, mehr Verständnis. Und hier in Deutschland, also mit ihrer Familie vor allen Dingen hier, die hatten einen schweren Schicksalsschlag. Und da war relativ schnell so, na komm, reiß dich mal zusammen, der Tod gehört zum Leben dazu, weitermachen. War eher so das Motto. Findest du das auch, dass wir in Deutschland oder in deutschsprachigen Raum, dass wir da härter sind mit den Menschen, die trauern?
Das ist eine gute Frage. Also zum einen muss ich sagen, dass ich keinen Vergleich habe, wie es in
Mhm.
anderen Ländern ist. Ich glaube aber, ja, dass vielleicht, wobei ich immer vorsichtig bin beim Pauschalisieren, aber
Mhm.
dass wir Deutschen, wie gesagt, schon so dazu tendieren zu sagen, komm, muss doch irgendwie weitergehen. Ich weiß aber gar nicht, ob das unbedingt wirklich unsere Einstellung ist, sondern ob das auch, und das nehme ich eher wahr, diese Unsicherheit ist, innezuhalten. Denn wenn man sich selbst und auch nahen Familienmitgliedern, Freunden, wie auch immer, diesen Platz einräumt, dann ist die Trauer ja da und präsent und dann muss man natürlich auch irgendwie einen Umgang damit haben. Und ich glaube, wir sind mit diesem Umgang einfach nicht geschult, wir sind es nicht gewöhnt. Und es ist natürlich viel einfacher zu sagen, ja, passt schon, wird schon, geht schon weiter. Und das habe ich zum Beispiel auch ganz oft artikuliert. Das ist zum Beispiel auch was ich nur empfehlen kann, Wünsche und Bedürfnisse klar zu artikulieren. Denn nur so kann auch dein Gegenüber wissen, was dir gerade gut tut. Da muss man auch fair sein, finde ich. Ich habe ganz oft gesagt, ich will jetzt ja nicht von dir hören. Das wird schon. Das will ich nicht hören an der Stelle. Denn das ist mit Verlaub der dümmste Satz, den man bringen kann. Denn die Wahrheit ist, und das weiß ich auch heute nach jetzt gut 4 Jahren Kinderwunsch immer noch nicht, ich weiß nicht, ob das klappen wird. Und wenn du mir sagst, das wird schon, dann wischst du mal alles weg. Meine Erfahrung, meine Ängste, meine Sorgen, mein alles. Plus du wischst auch weg, wenn es nicht klappt, dann geht die Welt nicht unter. Dann kann da auch was Schönes warten.
Absolut.
Und an diesem Turning Point bin ich gerade, mir selber zu sagen, hey, beides hat sein Für und Wider. Es ist bestimmt mit Kind total schön, das glaube ich, sonst würde ich das ja hier nicht machen.
Absolut.
Aber ich habe da einen fantastischen Partner und ich habe ja übrigens die letzten 4 Jahre auch ein tolles Leben gehabt. Das kann dann auch ohne Kind ganz wunderbar werden. Also sag mir nicht, das wird schon.
Das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz, ganz großartiger Punkt. Gut, dass du das gesagt hast. Wenn ich das fragen darf, wie gesagt, also du kannst darauf antworten, musst du natürlich nicht. Habt ihr irgendeine Art von Abschiedsritual für euch gemacht?
Ich habe also ein Ritual war es nicht, aber ich habe mir wirklich viel Zeit genommen. Ich habe ganz bewusst mir die Zeit genommen, zu weinen, traurig zu sein, darüber nachzudenken, das zu verarbeiten, wobei ich nicht glaube, dass ich damit fertig bin, das zu verarbeiten.
Nein, es
Ich
dauert.
habe mich auch oder frage mich noch, ob ich das je verarbeitet haben werde. Tatsächlich ist es so, dass es im Keller eine Kiste gibt, in der Dinge sind aus dieser kurzen Schwangerschaft. Rückwirkend frage ich mich übrigens, ob wir vielleicht doch wussten, dass ich dieses Kind nicht behalten darf, weil wir Dinge sehr schnell getan haben. Wir haben sehr schnell ein erstes Kuscheltier gekauft. Ich habe sehr schnell ein Schwangerschaftstagebuch gekauft und angefangen. Diese Dinge liegen noch in der Kiste. Diese Kiste kann ich auch nach wie vor nicht öffnen. Ich weiß, dass die da ist, aber deswegen, vielleicht braucht es noch ein Ritual. Was ich getan habe und was mir wirklich unfassbar am Herzen liegt, ist, ich habe mir ein Tattoo stechen lassen
Oh,
für
schön.
unser Kind, das mir ja viel bedeutet. Die Tätowiererin ist mittlerweile auch eine gute Bekannte, wenn nicht sogar eine Freundin, die genau wusste, wofür sie dieses Tattoo gestochen hat, die auch sehr bewegt war von dieser Geschichte. Und das bedeutet mir viel. Und das ist an meinem Oberarm gestochen, sodass ich es auch viel sehe
Schön.
und das möchte ich auch viel sehen.
Ja, aber das ist ja, finde ich, also wenn man den Begriff Ritual ein bisschen weiter fasst, ne, finde ich das, also das ist auch ein Teil der Trauerverarbeitung. Das finde ich richtig schön. Und sag mal, ihr habt ja beide so getrauert, ne? Und manchmal ist es ja so, dass Trauer Paare zusammenbringt, aber letztendlich trauert ja jeder individuell und manchmal bringt einen das ja leider auch auseinander, ne? Wie habt ihr es geschafft, wieder zusammenzufinden?
Ich glaube, was gut war, ist, dass wir, das würde ich sagen, ist eh ein wichtiger Punkt in unserer Beziehung, dass wir einander sein lassen. Und wir haben beide völlig akzeptiert, auf welche teils unterschiedliche Art und Weise wir trauern. Also während man mir das sehr einfach ansehen konnte, weil ich, wie gesagt, viel geweint habe, mich auch mitgeteilt habe, sehr offen mit dem Thema war, wurde mein Mann immer stiller. Man hat es ihm angesehen, weil er extrem abgenommen hat. So weit, dass er auch irgendwann tatsächlich nicht mehr gesund aussah. Aber er wurde ganz still. Und ich konnte das aber akzeptieren, weil ich verstanden habe, das ist nicht, dass er sich gerade von mir zurückzieht, sondern manchmal hat man buchstäblich nichts mehr zu sagen. Dazu gibt es ja auch nicht mehr viel zu sagen.
Absolut, ja.
Wir konnten aber immer wieder, wenn auch sehr eingeschränkt, weil wir beide wie taub waren, uns unsere Liebe zeigen. Und ich glaube, es gab niemals einen Zweifel daran, dass wir einander lieben. Und ich habe, es gibt ja so diesen Spruch, oder diese Übereinstimmung, wenn du ein Kind bekommen willst, dann sollte deine Beziehung wirklich sitzen, weil eine nicht intakte Beziehung überlebt kein Kind.
Absolut.
Eine nicht intakte Beziehung überlebt auch keinen Kinderwunsch.
Sehe ich
Das
genauso.
kann ich
Absolut.
wirklich
Die
sagen.
Probleme, die man vorher hatte, die kommen dann erst recht zum Vorschein während der Kinderwunschzeit. Ja, sehe ich
Ja,
auch
und
so.
ich glaube auch, leider geht ja mit dem Kinderwunsch ganz oft, auf welche Art und Weise auch immer, aber es sind viele Ups und Downs. Und diese Downs fördern vielleicht auch Dinge zutage, die man so von Partnern noch gar nicht kannte, weil man vielleicht davor das Glück hatte, eine ganz tolle, unbeschwerte Beziehung zu haben. Und klar, wenn man am schönen Strand im Urlaub sitzt, dann sind die Dinge einfacher, als wenn man gerade eine Fehlgeburt durchmacht. Da hatten wir zum Glück einfach das Verständnis, da muss man den anderen jetzt sein lassen und da muss man jetzt auch einfach das aushalten gerade. Da Zeit heilt vielleicht nicht alle Wunden, aber sie macht die Dinge erträglicher. Irgendwann gewöhnt man sich an diesen schrecklichen Gedanken, dass das jetzt gerade wirklich passiert ist. Und wir konnten dann einfach schnell, nicht schnell, aber wir konnten dann wieder in Kontakt treten, als das so durchgesickert ist. Ich glaube, wir mussten das beide erstmal aufnehmen. Das kann man erstmal gar nicht verstehen, was da passiert. Aber als wir das nach ein paar Wochen verstanden hatten, sind wir dann miteinander in Kontakt getreten und haben uns selber die Frage gestellt, was heißt das jetzt eigentlich? War es das? Wollen wir weitermachen? Wissen wir das überhaupt schon, ob wir weitermachen wollen? Wenn ja, wann und wie? Irgendwann galt es ja, diese Fragen zu beantworten.
Und ihr habt euch für euch auch eine Antwort gefunden. Ihr habt weitergemacht irgendwann, ne? Mit was für einem Gefühl hast du weitergemacht?
Der Versuch, der nach der Fehlgeburt stattgefunden hat, es waren ja gut ein halbes Jahr später. Den haben wir gemacht, weil unsere Ärztin gesagt hat: Mensch, es gibt tolle Neuigkeiten. Sie sind ja zumindest schwanger geworden. Das ist ein gutes Zeichen. Und wir hatten dann auch noch die Möglichkeit zu einem Kryotransfer. Das bedeutet, wir hatten eine befruchtete Eizelle eingefroren, die auch in einem sehr guten Zustand war, so bilderbuchmäßig. Da sagte unsere Ärztin, also das würde ich Ihnen empfehlen, doch auf jeden Fall mitzunehmen. Denn das ist ja relativ einfach passiert. Das ist ganz schnell, dass dieser Embryo übertragen werden kann. Das geht nicht mit einem großen Aufwand für die Frau einher. Und da haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt. Ich glaube, rückblickend war das ein bisschen zu früh, ehrlicherweise noch. Und was dann passiert ist, war, dass ich plötzlich, also ich musste schon noch ein bisschen zusätzliche Spritzen bekommen. Wie gesagt, auch meine Hormone spielen da leider nicht ganz so mit, wie man sich das wünscht. Deswegen habe ich mir dann noch Hormonspritzen gesetzt. Und verrückterweise habe ich plötzlich keine einzige Spritze mehr vertragen. Spritzen, die ich mir zuvor schon ganz oft gegeben hatte, also dasselbe Medikament, habe ich nicht mehr vertragen. Ich habe ganz, ganz furchtbaren Ausschlag bekommen. Ich wusste irgendwann überhaupt nicht mehr, wohin soll ich diese Spritzen noch setzen, weil mein ganzer Bauch entzündet, angeschwollen, gerötet war. Ich habe das dann der Ärztin gezeigt, die hat zu mir gesagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Sie müssen sofort aufhören damit. Und ich glaube tatsächlich, das war die Psyche. Mein
Hat dein
Körper hat
Körper
mir
gesagt
gesagt,
hat,
hör auf damit. Nein,
zu früh.
lass das. Und dieser Versuch war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also das hat dann auch nicht geklappt und das hatte weder meinen Mann noch mich dann besonders gewundert.
Logisch, ja.
Und deswegen haben wir dann gesagt, wir wollen nicht mehr. Wir haben dann den Schlussstrich gezogen
Wow.
und haben gesagt, nein. Wir hatten uns von vornherein, auch das war ein ganz toller Tipp der Kinderwunschpsychologin, sie hat gesagt, ich empfehle euch, ein Limit zu setzen. Denn sonst ist es ähnlich wie Glücksspiel, dass man immer denkt, ach komm, noch einmal, noch eine Runde, dann wird es bestimmt klappen. Und dann kann es passieren, dass man kein Ende findet, was einen psychisch völlig überlasten kann, was einen aber auch finanziell völlig überlasten
Oh
kann
ja, oh
und
ja.
einfach auf jeder Hinsicht gefährlich sein kann. Und so hatten wir uns ein Limit gesetzt, was wir ehrlich gesagt schon einmal auch gerissen haben, aber wir haben es da ganz bewusst gerissen. Und wir haben immer so wie so einen kleinen Vertrag aufgesetzt, wo wir wirklich schriftlich festgehalten haben, das und das wollen wir uns zumuten, aber jeder kann zu jeder Zeit Stopp sagen.
Super Idee. Das finde
Das
ich
war uns ganz,
großartig.
ganz wichtig. Und wir haben auch von vornherein gesagt, das ist dann indiskutabel. Man fängt dann nicht an, den anderen zu überreden und zu sagen, ach, warum denn? Und denk doch nur daran. Nein, wenn der andere Stopp sagt, dann ist es sofort Stopp. Egal, wo wir
Super.
gerade stehen. Und in diesem Fall habe ich nach diesem sechsten Versuch gesagt, ich will jetzt nicht mehr. Und das war dann okay. Ich habe gemerkt, mein Mann wäre noch weiter gegangen, aber er hat sich an unseren Deal gehalten und hat kein
Schön.
einziges Mal versucht, mich da zu überreden oder sonst irgendwas, was
Toll.
ich ihm extrem hoch angerechnet habe. Das fand ich ganz, ganz toll. Und dann sind wir im Mai in einen fantastischen Urlaub gefahren und saßen da an der Bar. Und ich war an dem Abend gut drauf und habe gesagt, ach, ich frage die mal, ob es hier Champagner gibt. Stand nicht auf der Karte. Und neben uns saß ein älteres Ehepaar, vielleicht Mitte 70. Und die sagten, was? Hier gibt es Champagner? Das ist ja toll, das haben wir gar nicht gesehen. Habe ich, ja, ich habe da noch gefragt, ich hatte jetzt gerade Lust. Da sagen die, dann bestellen wir jetzt auch Champagner. Wir haben heute nämlich was zu feiern. Ach, was denn? Wir sind heute zum fünften Mal Großeltern geworden. Und so kamen wir mit denen ein bisschen ins Gespräch und es war ein schöner Abend. Und ich habe danach zu meinem Mann gesagt, das hat mich jetzt hier irgendwie zum Nachdenken angeregt. Denn wenn wir jetzt wirklich aufhören, dann heißt es nicht nur, dass wir jetzt kein Kind bekommen. Es heißt nicht nur, dass ich nie schwanger werde. Es heißt nicht, dass wir niemals eine Geburt miterleben und unser Kind in die Kita bringen und uns einen Namen aussuchen und was nicht alles, sondern es heißt auch, dass wir all das andere nicht erleben. Wir werden unser Kind nie einschulen, wir werden nie Abitur feiern, wir werden nie uns freuen und Sorgen machen, wenn es endlich seinen Führerschein hat, die erste große Liebe, Hochzeit. Wir werden auch nie Großeltern werden. Und es hat mich so berührt, dass ich ihn dann angeguckt habe und gesagt habe, ich erinnere mich, unsere Ärztin hat gesagt, noch einmal eine ICSI, also noch einmal so ein Vollversuch, dieses Eizellen ranzüchten, befruchten, mir wieder einsetzen. Noch einmal eine ICSI macht aus ihrer Sicht medizinisch gesehen Sinn. Wollen wir es nicht doch einmal noch versuchen? Und er hat sofort ja gesagt. Und er hat sich, glaube ich, sehr gefreut. Und dann haben wir den Entschluss gefasst, okay, noch eine ICSI. Aber der Deal war, wir machen uns noch einen richtig guten Sommer. Wir gehen auf
Schön.
Konzerte, wir gehen feiern, wir gehen auf Festivals, wir gehen schön
Super.
essen, wir machen Weinproben und was nicht alles. Und wenn wir einen ganz tollen
Schön.
Sommer hatten, dann machen wir wirklich gut gestärkt, mental, körperlich, dann machen wir weiter. Und in dieser Phase sind
Klug. Wow. Ich habe richtig Gänsehaut
wir.
von dieser Geschichte, von diesem Werdegang dann jetzt auch noch mal, ne? Wahnsinn. Und da bist du gerade. Wie fühlst du dich im Moment? Du bist, glaube ich, in der, du nimmst gerade Hormone. Verträgst du die jetzt besser? Wie geht's dir?
Tatsächlich geht es mir gut und ich bin ein Mensch, der sich wahnsinnig gerne auf sein Bauchgefühl verlässt und da auch selten enttäuscht wird. Tatsächlich habe ich damals diese Schwangerschaft vorausgesehen. Ich wusste irgendwie, dass es damals klappen wird. Und ich bin ehrlicherweise diesmal davon überzeugt, dass es klappen wird. So war ich auch davon überzeugt, dass ich die Hormone gut vertrage und es ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin
Wahnsinn.
jetzt am fünften Spritzentag, habe mir schon
Ja.
fleißig viele Spritzen gesetzt. Ab morgen werden es dann drei täglich sein. Es läuft ganz okay. Ich bin leider wieder auf dem Prüfstand. Ich habe jetzt gerade die Info bekommen, dass ein Wert bei mir gar nicht gut ist, der sogenannte TSH-Wert. Der ist wichtig, um eine Schwangerschaft zu halten. Und auch da fühle ich mich so gut in dieser Klinik aufgehoben. Unsere Ärztin hat uns direkt beraten, wie wir da jetzt weitermachen können und hat gesagt, sie würde jetzt auf gar keinen Fall empfehlen, dann eine befruchtete Eizelle einzusetzen, weil sie nicht glaubt, dass das optimal ist. Und sie hat auch gleich gesagt, sie hatten schon so viele Versuche, sie wollen ja, dass hier alles optimal ist, pausieren sie. Das heißt, wir sind jetzt dabei, Eizellen fleißig ranzuzüchten in mir, werden die wahrscheinlich dann nächste Woche entnehmen, befruchten, aber dann erstmal einfrieren, um dann zu schauen, dass wir meinen TSH-Wert regulieren.
Ja, super. Aber das hört sich doch gut an. Also es hört sich auch, also es hört sich, finde ich, erstens nach einer guten Ärztin an, finde ich irgendwie, was du so erzählst. Ne? Das hört sich irgendwie gut an, dass du da auf dein Bauchgefühl hörst, ne? Dass du aus so einem schönen Sommer kommst und jetzt diese Eizellen es richtig gut in dir haben. Und dann ist der nächste Schritt, dass das andere, dass der andere Wert auch noch gut ist, ne? Und gut
Ja,
wird. Schön.
ich muss sagen, ich bin nach wie vor optimistisch. Es war erstmal ein ganz schöner Dämpfer, weil der
Ja.
ideale Werdegang wäre, dass
Ja.
man das direkt dann
Ja.
einsetzen kann, ohne diesen
Ja.
Zwischenstep es einzufrieren.
Ja.
Es hat mich erstmal ganz schön gebeutelt. Ich muss sagen, als wir das erfahren haben am Freitag, habe ich auch erstmal wieder sehr geweint. Aber ich habe mich dann daran erinnert, habe Vertrauen. Und nicht nur Vertrauen, dass dieser Versuch jetzt gut wird, sondern hab Vertrauen, dass das, was da kommt und auf dich wartet, gut sein wird, in welcher Form auch immer. Die Welt geht nicht unter. Und dann ist es jetzt nochmal ein Dämpfer. Aber vielleicht sind es auch kleine Aufgaben, dass du dich daran erinnerst, es ist dein Körper. Hier geht es nicht um Perfektionismus. Nimm dir selber die Zeit. Dann tu jetzt das, was du tun kannst. Bleib ruhig, meditiere, mach Yoga, ernähr dich
Schön.
gesund.
Ja.
Aber nimm es an, was da jetzt kommt. Was
Das ist
anderes
toll.
bleibt einem nicht.
Das Annehmen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich definitiv über meinen Kinderwunsch gelernt habe. Manche Sachen muss man einfach annehmen. Also es bringt halt nichts, ständig gegen die anzukämpfen, ständig in den Widerstand zu gehen, sondern ja, man darf darüber traurig sein, natürlich, oder wütend oder was auch immer, und dann aber in die Annahme zu gehen, sagen, okay, dann ist es jetzt so, dann machen wir jetzt das Beste draus. Und dann findet der Transfer halt ein bisschen später statt. Zu einem besseren Zeitpunkt für meinen Körper und für mich.
Ich glaube, tatsächlich ist das auch mit mein größtes Learning, überhaupt zu verstehen, was heißt es. Ich finde, nichts klingt so einfach und ist doch so schwer, die Dinge
Total bin
anzunehmen.
ich bei dir,
Das
ja.
klingt im ersten Schritt, als müsste ich mir nur anhören, was jetzt die Fakten sind und okay, dann nehme ich das so hin. Aber es ist eben nicht das Hinnehmen, sondern es wirklich anzunehmen, damit im Reinen zu sein. Und das ist
Das ist gut, ja.
wirklich, wirklich tough. Ich will auch überhaupt nicht sagen, dass ich da schon zu 100% bin. Aber das zu lernen, allein in diese Schule zu gehen, das ziehe ich wirklich als das Positive. Und mir ist auch irgendwann mal aufgefallen, ich möchte vorwegschicken, ich finde gut, dass ich mir selber erlaube, traurig zu sein und zu sagen, hey, es ist auch wirklich scheiße. Es ist scheiße.
Ja.
Für manche ist es das Einfachste der Welt und du versuchst jetzt seit 4 Jahren ein Kind zu bekommen. Ich erlaube mir durchaus traurig zu sein, aber mir wird immer öfter bewusst, es gibt fast kaum einen Menschen, der völlig sorgenfrei von Anfang bis Ende durchs Leben geht. Wir haben alle unsere Challenges
Absolut.
und die darf man auch nicht in Relation setzen, denn für den einen ist das jetzt gerade besonders schwierig, für den anderen ist das jetzt gerade besonders schwierig. Und wir alle haben unsere Challenges, wo es wichtig ist zu lernen, die anzunehmen. Manch einer hat einen frühen Verlust seiner Eltern, der nächste kämpft mit einer schweren Krankheit. Wir haben jetzt das Kinderwunschthema. Andere Menschen haben Schwierigkeiten, einen guten Job zu finden oder da auf die Füße zu kommen. Es hat jeder so seine Themen. Und was ich auch gelernt habe, konzentrier dich nicht nur darauf. Ich habe das große Glück, dass ich echt sagen kann, so ziemlich alles andere in meinem Leben läuft verdammt gut. Es ist auch ganz, ganz wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren und dafür dankbar zu sein. Also
Das
so
finde ich auch
traurig ich
wichtig.
bin und mir das bewusst erlaube, traurig zu sein, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, mich selbst oft daran zu erinnern, hey, hier gibt es viele, viele schöne Sachen und auf die fokussiere ich mich dann auch immer wieder.
Sehr, sehr gut. Ganz, ganz wichtig. Finde ich nämlich auch. Weil meistens ist es ja Gott sei Dank auch so, dass nicht alle Bereiche im Leben nicht gut laufen, wenn man gerade in der Kinderwunschzeit ist. Ne? Und immer wieder zu gucken, okay, wo läuft es denn gut? Und ja, dankbar dafür sein. Ich finde, Dankbarkeit ist ein, also für mich hat das da rausgeholt tatsächlich aus diesem ganz tiefen Loch. Ich habe, glaube ich, damals ein Jahr oder so ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben und es hat mir wirklich sehr geholfen. Und es ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dankbar zu sein tatsächlich. Ne? Deswegen finde ich das großartig. Und ich überlege gerade, ich wollte dir eigentlich gerade die letzte Frage Frage stellen, nämlich was ist so die eine Botschaft? Und ich überlege gerade, war das die eine Botschaft oder hast du, du hast ja schon ganz viele tolle Botschaften genannt, hast du noch etwas, was die Hörerinnen und Hörer, was du möchtest, dass die mitnehmen?
Ich glaube, für alle Paare und Frauen, die am Anfang des Kinderwunschs stehen, möchte ich einfach sagen, geht da nicht pessimistisch rein. Das ist nicht das, was ich vermitteln möchte. Aber geht realistisch in den Kinderwunsch und macht euch klar, dass es viel Zeit und unter Umständen ehrlicherweise auch viel Geld kosten kann. Achtet auf euch und eure Partnerschaft. Verliert die nicht aus den Augen. Denn am Ende geht es ja darum, mit einem ganz großartigen Partner ein gemeinsames Kind zu bekommen. Wenn das gemeinsame Kind vielleicht ausbleibt, dann ist da ja der fantastische Partner. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, sich daran zu erfreuen. Und ansonsten, ja, ich glaube, dieses Annehmen lernen, das ist das Schöne, was wir aus dem Kinderwunsch lernen können. Und die Dankbarkeit im Auge zu behalten, das ist das, was wichtig ist. Und ich freue mich aufs nächste Jahr. Keine Ahnung, wie für mich die Geschichte ausgeht. Ich weiß dann aber, dass sie ein Ende gefunden haben wird. Und ich bin davon überzeugt, dass es gut werden wird. Beide Optionen werden gut sein. Und ich glaube, dass jedes Paar, jede Frau, jeder Mann, der vom Kinderwunsch betroffen ist, das daraus ziehen kann. Man muss vielleicht seine eigenen Stellschrauben finden, aber ich glaube, dass für jeden das ein gutes Ende finden kann, wenn man selber offen dafür ist.
Wundervoll. Ich danke dir so sehr, liebe Anne. Es war ein so kluges und emotionales Gespräch. Danke, dass du dein Herz geöffnet hast und uns hast teilhaben lassen an dieser schwierigsten Phase in deinem Leben. Vielen, vielen Dank. Und ich sende euch gute Energie
Dankeschön.
für alles,
Danke
was
dir für
kommt.
deinen tollen Podcast, dass du eine Awareness für dieses Thema schaffst, dass du dagegen angehst, dass es so ein Tabuthema ist, dass du aufklärst und dass du auch deine Geschichte mit uns allen teilst. Von daher vielen, vielen Dank. Das empfinde ich als extrem wichtig und sehr, sehr hilfebringend.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann nimm dir doch 5 Minuten Zeit und gib ihm eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Ich würde mich so freuen. Für Anregungen oder wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir noch gerne eine E-Mail unter podcast@praxis-apia.de.